It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
Through song?
Yeah.
Aus dem Süden für des Theaters unserer Zeit in Rettung.
Lübeck!
Lübeck lebt!
Yeah! Wir sind Johanna und Sebastian und wir haben einen Musical-Podcast.
Über
Musicals. Über Musicals.
Wir waren zu schlecht.
Ein ganzer Abend, Zweitbesetzung, sowas gab's doch nie. Sowas gab's doch nie.
So, herzlich willkommen in Ihrem Theater Lübeck. Heute, ja. Und zwar, wir befinden uns hier im Theaterrestaurant Dülfer, das, wie wir alle sehen, gerade noch renoviert wird. Und trotzdem können wir schon hier sein, weil das Theater Lübeck startet seit dieser Saison mit den Monday Shorts. Davon hatten wir jetzt schon einige. Das sind kurze Programme, immer Montagabend ab 19.30 Uhr hier im Theaterrestaurant zu ganz diversen verschiedenen Themen. Und heute wird es besonders. Heute sind nämlich Gäste da. Wir haben heute den Podcast Zweitbesetzung zu Besuch. Und dafür sind die beiden Moderatoren. Das Moderatorenteam ist heute hier. Einer der Moderator ist dafür weit aus dem Alpenvorland angereist, aus München, hier in die Marzipanmetropole nach Lübeck. Deswegen möchten wir ganz, ganz herzlich begrüßen Sebastian Dietl und Johanna Retzer.
Yay, Lübeck! Jetzt sind wir so drin, jetzt gehen wir nochmal runter.
Wie man bereits schon gehört hat. Genau, ich bin Johanna Retzer und das ist Sebastian Dietl.
Hi.
Wir zusammen führen den Podcast Zweitbesetzung und sind heute Abend, wie es Vincent auch schon bereits gesagt hat, in Form der Monday Shorts hier am Theater Lübeck. Ich weiß gar nicht, wie viel von Ihnen vielleicht schon mal was mit uns gehört haben, deswegen wollten wir mal ganz von vorne anfangen und uns vorstellen, wer wir überhaupt sind. Ich bin hier am Haus in Lübeck Theater, also Regieassistentin am Theater Lübeck und Sebastian?
Und ich bin Sebastian. Und wenn Sie mich nicht verstehen, dann liegt es an mir. Wie schon gesagt, ich bin aus München angereist und komme. Ist da noch wer aus München? Wow! Wir reden später. Und komme eigentlich ursprünglich noch von ganz viel noch südlicher. Also Alpenvorland ist schon nett gesagt. Und ich studiere im Moment Musikwissenschaft und bin Musiker und so weiter und so fort und freue mich, hier sein zu dürfen.
Da fragt man sich natürlich, wie kommt man überhaupt darauf, einen Musical-Podcast zu machen? Und da denkt man, es könnte wahrscheinlich eine ganz spektakuläre Idee dahinter stecken, war es tatsächlich aber gar nicht.
Es ist ein Podcast, es gibt nie eine spektakuläre Idee hinter einem Podcast.
Nein, also das hat bei uns tatsächlich ziemlich früh schon angefangen. Wir haben beide in Musical-Produktionen auf der Bühne gestanden und wollten das tatsächlich beide auch beruflich machen, wie man schon im Song auch gehört hat. Ich bin daran dann gescheitert.
Wir waren zu gut.
Wir waren zu gut.
Zu gut für die Szene.
Nein, also da ging es schon los, dass wir eine sehr große Leidenschaft für das Musical entwickelt haben. Und als dann Corona kam und wir nicht mehr ins Theater gehen konnten und uns dann immer mehr eher über das Schreiben ausgetauscht haben und auch übers Telefon, kamen wir auf die Idee, warum reden wir nicht einfach darüber und warum verpacken wir das nicht einfach in ein Podcast-Format? Und der Hintergrund dazu ist, ich habe während meines Studiums in München an einem, beziehungsweise bei einem Radio gearbeitet, beim Radiosender M94.5 in München.
Ja, okay.
Und, kennt man sogar. Ja. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, uns auszuprobieren. Und da kam irgendwann die Idee auf, ob wir nicht im Kulturresort einen Podcast ins Leben rufen wollen. Und ich habe mir immer schon gedacht, es gibt eigentlich gar keinen Podcast zum Thema Musical. Kam dann wieder auf die Verbindung zu Sebastian und habe gesagt, hey, warum machen wir nicht einfach einen Podcast und reden über das, was uns am allermeisten begeistert, nämlich das Genre Musical. Und ein Teil dieses Podcasts ist auch, dass wir immer mal wieder Gäste und Gästinnen mit ins Boot holen wollen, weil es natürlich auch immer schön ist, wenn wir reden, aber es ist auch immer
schöner, wenn wir anders redet.
Andere Leute zu diesem Thema zu befragen, was für uns ja mit sehr viel Leidenschaft verbunden ist, aber es auch mal wichtig ist, andere Seiten da kennenzulernen und zu erfahren. Der erste Gast unseres Podcasts, der schon mal mitgemacht hat, sitzt sogar unter uns und das ist
unter uns.
Und unser zweiter Gast, überraschenderweise, sitzt ja in unserer goldenen Mitte. Und das ist Vinzenz Türpe.
Hallo.
Vinzenz, willst du dich selber vorstellen?
Ja, selbstverständlich sehr gerne. Also ich bin Vinzenz Türpe, ich bin hier im wunderschönen Theater Lübeck im Ensemble. Und ja, ich bin, Musical Deutschland kennt natürlich meinen Namen, weil ich schon in diversen Musical-Produktionen mitgespielt habe. Ich möchte jetzt nur die letzte Arbeit erwähnen, das war das Musical Last Ship von Sting. Ja, wer das vielleicht gehört hat, hier in Lübeck wurde das aufgeführt. Sting war sogar mal zu Besuch. Und wer jetzt interessiert ist, was es mit diesem Sting-Musical auf sich hat, also am 15.12. ist die Wiederaufnahme. Ja, es gibt noch wenige Restkarten. Ja.
Müssen wir dazu sagen, dass diese Sendung von Produktplatzierungen unterstützt wird? Etwas.
Es war eine gezielte Einstiegsfolge sozusagen, weil ich würde mich jetzt ehrlicherweise nicht als Musical-Profi bezeichnen, sondern eher auch als Einsteiger. Und auch deswegen die Idee, jetzt mal einen Podcast zu machen, der sozusagen wirklich am Anfang beginnt. So, was sind die ersten Erfahrungen? Wie sieht das aus? Wie kommt man mit Musical in seinem Leben überhaupt in Berührung? Und was ist die große bunte Welt des Musicals da draußen?
Genau, und deswegen wäre es für uns jetzt schon mal interessant, so ein grundlegendes Stimmungsbild zu erzeugen, indem Sie einfach Ihre Hand heben.
Ja, das wird das schöne Abend.
Immerhin, es werden ein paar Hände werden gehoben. Das wollte ich nicht.
Also ich glaube, das Musical ist eins der schönsten Theatererlebnisse sein kann. Bitte schimpft mich, wenn ihr das anders seht, irgendwie. Aber einfach, weil es meistens eine große Show ist, weil es meistens mit viel Aufwand irgendwie produziert wird, weil es meistens ausgelegt ist, drauf zu gefallen, ganz böse gesagt jetzt. Und deswegen, glaube ich, hat man sehr früh, wenn man zum Beispiel als Kind mit Musical in Berührung kommt, gefällt einem das schnell. Und man ist schnell an einem Punkt, dass man begeistert von der ganzen Welt ist. Und das brennt sie dann irgendwo ein und prägt vielleicht das nachfolgende Theaterleben, so als Zuschauer oder was auch immer. Bei mir waren es eigentlich ganz klischeevoll, die großen Shows, die ich gesehen habe als Kind. Also in König der Löwen wurde ich geschleift. Ich wollte es überhaupt nicht. Aber es war dann doch ganz okay. Und dann war Wicked noch so ein Ereignis, was sich bei mir sehr eingebrannt hat, weil ich als Kind furchtbar Angst hatte. Es war kein schöner Abend. Aber irgendwie im Nachhinein war das so, wow, dass mir jetzt so Menschen auf einer Bühne irgendwie so imponiert haben, dass ich nachher nur dachte, boah, grüne Menschen. Also das war irgendwie sehr, sehr, das war eigentlich das einprägendste Erlebnis. Wir müssen reden. Ja. Und mit der Qualität.
Mit der Qualität.
Ich glaube, darf man auch sagen. Also diese großen, vielleicht muss man das erklären, dass eben die großen Produktionen, die man kennt in Hamburg, die meistens von Stage Entertainment sind, oder in ganz Deutschland eigentlich die großen Produktionen, die sind halt auch darauf ausgelegt, lang zu laufen und groß zu sein. Und das nimmt halt gewisse Einbußen in gewissen Qualitäten mit sich, bringt es mit sich. Also zum Beispiel dieses, ich glaube, was wir beide immer sehr gesucht haben, und wir in unseren Gesprächen auch schon oft drauf gekommen sind, dieses psychologisierende Feine, was es im Sprechtheater oft gibt, gibt es im Musical eigentlich kaum. Es ist alles immer sehr plakativ und sehr groß, aber es geht ganz selten in ganz wenig Stücken mal so in die Tiefe.
Broadway.
Indem sich ein Produzent findet, der dann auch aktiv sagen muss, ich finanziere das.
Genau. Ja,
also quasi, es muss wirklich einer so inspiriert werden, blöd gesagt, dass er hergeht und sagt, ich bezahle den Spaß.
Hier in Deutschland.
Also genau, ich würde auch da trennen, genau, das ist, gibt so beides irgendwie. Und das hat sich ja, da kommst du vielleicht noch drauf, ja auch irgendwie erst entwickelt in Hamburg. Also dass es eben diese beiden Betriebe gibt. Also es gibt so sehr große Musicalhäuser, die ja ausschließlich Musicals zeigen, dann am Stück meistens. König der Löwen läuft jetzt 20 Jahre immer an demselben Ort und ist dafür ja auch deutschlandweit bekannt. Und dann gibt es natürlich viele Stadttheater in allen möglichen Größen, die dann immer wieder Musicals auf den Spielplan tun und dann natürlich aber klar auch an die also an die Umsetzung des Stadttheaters begrenzt sind, dass man das meistens zu Teilen aus dem festen Ensemble besetzt, dass man natürlich dann ein Ensemble braucht, was musikalisch ist, dass man dann natürlich mit Gästen und Gästinnen aufstocken kann. Aber das liegt natürlich auch immer, das hat natürlich auch Budgetgrenzen. Dann gibt es natürlich oft Stadttheater, die auch noch ein Orchester haben, das sie dann noch mit einbauen können oder Teile einer Band. Aber das sind meistens dann natürlich, muss es so ein bisschen runtergedampft werden, ist völlig klar. Also Stücke, die vorhaben, Jahre, im besten Fall Jahrzehnte zu laufen, die können natürlich mit ganz anderen Geldern umgehen als ein Stadttheater. Das hofft, dass so ein Erfolgsmusical ein paar Spielzeiten läuft, im besten Fall. Und dann genau wird es aber abgesetzt. Also da kann man nicht mit denselben Summen arbeiten. Und natürlich auch, genau, das hat einfach insgesamt eine andere Größe. Und genau, ist deswegen, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt als direkter Konkurrent zu sehen. Ja.
Die Frage ist halt quasi, also ich glaube, man kann wirklich sagen, dass Musical nicht unbedingt für Kenner ist und das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, oder? Oder gibt es im Stadttheater, Frage an die Stadttheatermenschen hier, gibt es die Tendenz zum sagen, man teilt zwischen Theater für Kenner und Theater für alle?
Na, also es gibt auf jeden Fall Theater für verschiedene Zielgruppen und genauso ist es, dass in den Spielplan an einem Stadttheater natürlich meistens versucht, also das ist jetzt unterschiedlich, wenn wir eine Stadt haben in der Größe von Berlin, wo jedes Theater sich ein Profil leisten kann und das auch gezielt bespielen kann, also ein reines Kindertheater, ein reines Jugendtheater, ein reines Theater, das sehr avantgardistisch unterwegs ist, dann haben wir da natürlich auch ein großes Publikum dafür. Jetzt hier als Lübeck-Beispiel, da sind wir natürlich, also wir haben ja auch mehrere, wie man an Theaternacht immer wieder sehen kann, sogar sehr, sehr viele Theater, aber natürlich sind wir hier in einer gewissen Größenordnung das einzige Theater am Ort und deswegen werden wir hier versuchen, viel zu unterstützen, also von modernen, avantgardistischen Inszenierungen zu klassischen Komödien versuchen wir natürlich ein großes Spektrum anzubieten und natürlich versuchen wir damit auch verschiedene Zielgruppen anzusprechen und nicht immer die gleiche, ja.
Glaubst du, dass diese Frage von Wollen ist? Weil man könnte jetzt sagen, warum arbeiten dann die Großen, warum arbeitet Stage Entertainment nicht so? Die könnten ja auch noch mehr Geld verdienen, wenn sie auch noch gewisse Bereiche nicht für die Masse hätten.
Ist natürlich jetzt für mich, ich würde denken, es hat natürlich auch was mit Risikobereitschaft zu tun. Und das ist, glaube ich, für so große Betriebe, für die es, glaube ich, schon ein Problem ist, wenn das Musical nicht 5 Jahre läuft, sondern schon vorher abgesetzt werden muss. Da ist natürlich das Stichwort Risiko irgendwie der natürliche Feind. Und deswegen würde ich schon sagen, dass da sicher auch große Vorsicht hinter solchen Geldsummen sind, die dann bewegt werden. Weil, was jetzt in der Diskussion noch gefehlt hat, natürlich ist das Theater, das Stadttheatersystem in Deutschland subventioniert vom Staat. Und deswegen sind Karten auch günstiger. Die müssten eigentlich das Gleiche kosten. Auch einfache Karten in kleineren Produktionen am Theater müssten das Gleiche kosten wie ein vollpreisiges Ticket im Musical. Da sind halt hier einfach auch zwei Geschäftsmodelle, die aufeinander prallen. Ja. Das eine ist halt einfach ein privater Betrieb, der in Vorleistung geht, der teure Musicals produziert, die hohe Personalkosten haben, hohe Mieten an exklusiven Orten stehen. Und das muss gedeckt werden mit hohen Eintrittspreisen. Und deswegen im besten Fall ein En-Suite-Betrieb, der ein Musical einmal einrichtet. Am besten zum Beispiel die Bühne für König der Löwen ist eingerichtet für König der Löwen.
Das Haus ist gebaut worden.
Das Haus ist gebaut worden für König der Löwen. Also da sind Summen im Hintergrund, die natürlich darauf abzielen, dass das lange, lange läuft. Weil umso länger das läuft, umso mehr rentiert sich das, weil die Bühne steht einmal da. So, die kann man jetzt bespielen. Ich weiß nicht, wer König der Löwen kennt. Da ist ein Beispiel, dass sich da so aus der Mitte der Drehbühne so dieser Königsfelsen, den man vielleicht auch aus dem Disney-Film kennt, so aufbaut, so auftürmt. Das kann man nicht in jeder Produktion gebrauchen. Also das ist einfach für diese Szene.
In jeglicher Hinsicht, genau. Ja.
Das ist einfach für diese Szene eingerichtet. Dafür ist diese Bühne entwickelt worden mit dieser Szene im Hinterkopf. Und eben, die rentiert sich natürlich erst ab einer gewissen Anzahl Vorstellungen. Und so ein klassischer Musicalbetrieb, für die es vielleicht auch nicht wissen, der spielt so ein Musical, meistens ist irgendwie so ein Dienstag, meistens so ein Off-Day, ansonsten spielen die das jeden Tag und am Wochenende jeweils zweimal. Das ist alles, was in dem Haus läuft. Das ist ja, kann man sich beim Theater Lübeck nicht vorstellen. Da würden wir ein Stück anbieten und das für die nächsten 20 Jahre.
Yay. Yeah. Yeah. Das wollen wir alle nicht. Ich glaube, die Nesseln, die wir uns mit dem Thema ansetzen, ist, dass wir ja wahnsinnig dankbar sein müssen für diese Subventionierung, dass es das als Prinzip gibt. Das ist ja auch kulturell lange erkämpft. Also, dass man wirklich Kunst fördern will, auch wenn sie nicht allen gefällt. Das ist ja ganz ein wichtiges Prinzip. Und dann ist natürlich dieser Drang zu dem so gefälligen Kunstmedium wieder irgendwo sehr, also kann ich sehr verstehen, dass man sich darüber aufregt. Und man sagt, wir haben doch so eine tolle Kulturlandschaft in Deutschland. In anderen Ecken kann uns Amerika da, glaube ich, auch wirklich beneiden, in vielerlei Hinsicht. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, warum hat das Musical seine Berechtigung trotzdem? Und es hat ja seine Berechtigung gekriegt. Also wir haben ja die Erlebnisse, dass man sagt, es muss existieren dürfen. Aber quasi, wo ordnet man es jetzt ein?
Ja.
Also genau, also meine Berührungspunkte zum Musical waren auf jeden Fall König der Löwen. So, da hatte ich irgendwann große Lust reinzugehen. Ich weiß nicht, so im Teenageralter. Und ansonsten sind meine Berührungspunkte mit Musical relativ gering geblieben. So, ich fand halt die Ästhetik bei König der Löwen hat mich immer angesprochen. Ich war ja zum Beispiel jemand, der immer im Stadttheater-Kontext sozialisiert wurde. Also ich habe schon sehr früh, bin ich gerne ins Stadttheater gegangen und habe selber da auch teilweise mitgewirkt. Und deswegen war das sozusagen mein Theatererlebnis, was mir am nächsten war. Und genau, König der Löwen hat mich halt angesprochen, weil ich auch die Ästhetik und dass da so viel mit Puppen gespielt wird und dass es irgendwie für mich eine andere Welt aufgemacht hat, als wie ich klassisches Musical im Kopf hatte, vielleicht auch Klischees, sich für mich irgendwie anders dargestellt hat. Und deswegen, ich war auch sehr angetan von dem König der Löwen in Hamburg. Und habe dann im Nachhinein noch Mozart gesehen. Das war auch ein Musical, was meine Zeit lang in Hamburg lief. Und ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich kann aber sagen, dass ich auf jeden Fall dann also immer mein Problem hatte mit Musical, genau wegen dieser Gefälligkeit. Und meine Frage auch immer ans Musical war, kann das gelingen? Kann eine Choreografie, kann ein Tanz, ein Gesang innerhalb eines Stückes gelingen, ohne dass das irgendwie aufgesetzt wirkt, dass das gewollt ist, dass eben auf einmal die Geschichte sich durch die Musik weitererzählt? Oder ist es nur eine Bebilderung? Ist es nur eben, damit Leute schnell ins Klatschen kommen oder so? Das war für mich schon immer so ein Kernkonflikt, den ich auch hatte mit Musical. Und tatsächlich interessanterweise sind, glaube ich, erst jüngere Musical-Verfilmungen, die ja auch eigentlich eine Renaissance sind oder ein Schritt zu einem großen Hollywood, was früher mal sehr regelmäßig große oder hauptsächlich von Musicals im Film gelebt hat. Darauf kommen wir ja vielleicht auch ein bisschen so bei der Geschichte des Musicals, dass die sich jetzt aufgetan haben, seit längerer Zeit gibt es die jetzt wieder und da mal um so einen Titel zu nennen wie La La Land oder Tick Tick Boom, sind auf einmal Filme aufgekommen, die Musicals aufgreifen und die das schaffen, das ins totale Heute zu holen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie aufdringlich, dass es nur für die Unterhaltung und sehr auch tiefere Themen ansprechen. Und die haben mich eigentlich wieder fürs Musical begeistert, das auch wieder live zu sehen.
Aber
nee, genau. Ich würde auch sagen, die Initialzündung, eigentlich so ein Musical live zu sehen oder vielleicht mal Rent live zu sehen oder so, das ist, genau. Also Chicago oder irgend sowas oder also genau, und dann gibt es noch eine Moulin Rouge und diese ganzen Sachen, die würde ich immer noch mehr in die Richtung Unterhaltung dann tun als La La Land und Tick Tick Boom und genau, und da also so eine Initialzündung live gesehen zu haben, die fehlt mir.
Also grundsätzlich ist Musical schon, oder zumindest aus historischer Sicht, ist Musical auf jeden Fall eine rein amerikanische Gattung. Danke. Also im Musical haben die Amerikaner am Broadway eigentlich das erreicht, was wir in Europa schon, je nachdem, wen man fragt, in der Klassik oder in der Romantik erreicht haben, nämlich ein sehr vollkommenes Musiktheater zum Schaffen. Also Amerika hatte davor, das muss man ihnen auch zugute halten, ja noch viel unterhaltendere Medien. Also die Musicals, die dann am Broadway so liefen, ab jetzt den letzten 20, 30 Jahren, die sind ja schon viel anspruchsvoller als die alten Formen Amerikas, Varieté, was es nicht gibt, Wild West Stories. Ne? Also das ist alles ein bisschen dem Kitsch verfallen. Und die große Initialzündung dafür war eigentlich natürlich die Weltkriege, dass viele Europäer und andere Nationen nach Amerika ausgewandert sind und dadurch dieser Schmelztiegel entstanden ist. Nicht zuletzt natürlich in der Theaterszene. Und diese Vermischung, also das ist auch eine Zeit, die wir, glaube ich, alle wahnsinnig schätzen, wo zum Beispiel Kurt Weill war am Broadway, das muss man sich mir geben. Also dieser Einfluss Europas, aber mit dieser Verfärbung der Amis, weil natürlich zu der Zeit jetzt auch gerade auf Europa oder gerade auf Deutschland im Falle Kurt Weill jetzt nicht gerade so alles gut zu sprechen war. Und eben durch diese Vermischung sind eben diese wahnsinnig vielschichtigen Stücke entstanden, die durchaus Elemente von Operette haben. Also My Fair Lady ist immer das Paradebeispiel für, könntest du eigentlich Operette nennen, wenn es nicht gerade amerikanisch wäre. Oder eben Nummern wie ganz spät dann natürlich sowas wie Sound of Music, die Rodgers und Hammerstein, die zwei Autoren, geschaffen haben. Das waren auch ganz, ganz klassische Stücke in europäischer Form, aber eben mit einem sehr amerikanischen Inhalt. Und dann hat sich das Genre immer weiterentwickelt. In den 60er Jahren kamen dann die Rockmusicals, quasi das erste, 50er Jahre, das erste Aufbegehren der Jugend. Genau, also in den letzten 30 Jahren kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass so wie bei uns ja auch alle sozialen Entwicklungen irgendwie aufs Theater abgefärbt haben, haben sie aufs amerikanische Theater auch abgefärbt, aber das amerikanische Theater ist jetzt viel mehr Musiktheater zentriert.
Genau.
Also so quasi. Und dann eben, wie du schon gesagt hast, in den 90er Jahren kam diese, es ist echt noch nicht so lange her, man wird meinen, dass das Musical in Deutschland, also es gab natürlich schon Tendenzen davor, Marcel Pravi nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann die Volksoper in Wien gebracht mit den großen Kiss Me Kate und so weiter, was dann erschreckend gut aufgenommen worden ist vom Wiener Publikum, die nehmen normal nicht so viel gut auf, aber diese richtig große Industrialisierung eben auch im amerikanischen Stil, also dass man eben wirklich auf das Unternehmen schaut. Das kam halt dann erst in den 90er zu uns und in der Misere steckt man noch ein bisschen drin. Weil nämlich Disney nach dieser ersten großen Welle von Disney Musicals, wo Schneewittchen drin war, Cinderella, ich weiß nicht, was das letzte war, aber diese ganzen uralten eben, wie das abgeebbt hat und Disney ja wirklich kurz vorm Ruin stand, haben sie irgendwie versucht, an diesen alten Ding wieder anzuschließen in den 90ern, ja, glaube ich, war das. Und haben dann eben diesen genialen Griff gemacht und haben Menschen vom Broadway angestellt. Also ganz berühmterweise Alan Menken und Howard Ashman, die zum Beispiel, ja eigentlich alles, Schöne und das Biest, Pocahontas, Herkules, diese ganzen, die, also die wir als Kinder aufgesogen haben, mit welcher Milch auch immer. Und das war der große Griff für Disney, also wirklich zum sagen, wir bereichern uns am Broadway, den wir jetzt hier in Deutschland zum Beispiel ja wieder nur ganz unterschwellig mitbekommen haben. Also das war ja, wenn man so einen Disney-Film als Kind gesehen hat, hat man jetzt nicht realisiert, das ist ein Musical in dem Sinn, nee, oder hat das in irgendeine Nische gesteckt. Aber es war einfach schon natürlich, dass es Situationen gibt, wo Musik und Tanz irgendwie, oder Tanz, wie animiert, also es gab ja so animierte Tanzdinger, wo das adäquat sein kann. Was auch ein bisschen auf deinen Punkt zurückkommt. Ich glaube, die haben das auch sehr, sehr gut gemacht damals. Die haben wirklich diesen Griff rausgehabt, wie man eine Musiknummer ankündigen muss, dass es eben nicht so ist, du willst mich verlassen, tada, und dann geht die Musik los und die dann denken, toll, das wird sowas sagen. Und wenn die Musik nicht mehr reicht, fangen sie an zu tanzen.
Ja, genau.
Dieser ganz alte Grundsatz, wie man angeblich gute Musicals schreibt, ja, natürlich sehr romantisiert.
Immer wieder findet.
Also man muss dazu sagen, ich glaube, das Musical war schon immer ein Genre der Adaption. Also es gibt ganz wenig Musicals, die wirklich auf einer originellen Idee basieren. Ich glaube, Last Chip zählt tatsächlich dazu. Da gibt es kein Buch, das vorher schon gab, oder? Das war seine Kindheit irgendwie, die er verarbeitet hat.
Grob, weiß ich, die ja genau, also vor allen Dingen hat es autobiografische Züge. Man kann auch sagen, weiß ich, sowas bisschen so Motive aus der Odyssee, die ja eh dann auch zu diesem maritimen Thema passen und so. Da sind natürlich irgendwie Bezüge da, aber ja.
Das ist wie zum sagen, Titanic ist abgekupfert von Romeo und Julia.
Also ja. So. Und es gibt übrigens auch ein Titanic-Musical.
Es gibt auch ein Titanic-Musical. Und es gibt jetzt auch ein Romeo und Julia-Musical.
Ja.
Man muss, finde ich, aufklären. Die zwei Komponisten, die Kudam das Musical geschrieben haben, die jetzt Romeo und Julia ein Musical schreiben, das sind die Bibi und Tina-Filme gemacht haben. Das können wir nicht totschweigen. Da müssen wir als Gesellschaft offen drüber reden. Nee, auf jeden Fall, es war immer schon ein Genre der Adaption. Und ja, selbst bei Sondheim. Also ich weiß nicht, ist Stephen Sondheim ein Begriff? Hat der Lehrer von mir mal gesagt. Stephen Sondheim? Ja, nein? Ja, ja? Leichtes Nicken? Fragende Gesichter?
Ja, weniger. Ich glaube, man muss noch was dazu
fragen. Oh, Johanna verlässt den Raum. Nee, also wir sind sehr große Stephen Sondheim-Fans. Stephen Sondheim war ein Komponist, der bei Oscar Hammerstein dem Zweiten gelernt hat. Also Oscar Hammerstein war der Sound of Music geschrieben hat, unter anderem. Und Sondheim hat aber eigentlich einen eigenen Stil verfolgt. Also der hat das sehr ernst genommen, das Ganze. Also der hat unter anderem bei Milton Babbitt in New York studiert. Milton Babbitt wird jetzt aber wirklich niemand kennen, oder? Wer Milton Babbitt kennt, das ist schon nerdig. Milton Babbitt war ein New Yorker Komponist, der hauptsächlich eigentlich elektroakustische Musik gemacht hat. Also der sehr, sehr experimentell und sehr avantgardistisch war. Aber scheinbar auch nur, weil er ein verschmähter Songwriter war. Und der hat eben mit Sondheim, der hat ihn unter anderem unterrichtet. Und Sondheim hat sehr, sehr kreativ, also wahnsinnig kreativ adaptiert. Also es gibt zum Beispiel das Musical Company, was eigentlich als erstes Musical den Plot, also die Handlung, relativ vernachlässigt. Also es sind eigentlich verschiedene Szenen. Es geht fast wieder ein bisschen auf die Revue zurück. Es geht um diesen Bobby, der nicht heiraten will. Also so How I Met Your Mother als Musical von dir immer. Der gleiche Stil, ne? Aber sehr gut gemacht. Es gibt auch auf YouTube, darf man das sagen? Darf man zu illegalen Mitschnitten auf YouTube aufrufen? Wahrscheinlich nicht. Egal. Es gibt da Aufnahme mit Neil Patrick Harris. Schaut es euch an, das ist es wert, illegal zu werden. Jedenfalls, und das waren kurze Stücke, die irgendwer geschrieben hat, so die es adaptiert haben. Oder Sunday in the Park with George ist ein riesen Monumental-Musical, was wirklich traumhaft zum Anschauen ist. Trauma, also auch für jeden Opernfreund bestimmt eine Erfüllung. Das ist die Adaption von einem Gemälde, da musst du erst mal drauf kommen.
Oder Sweeney Todd.
Oder Sweeney Todd, ja. Also so ein, der hat eben sehr kreativ adaptiert, aber trotzdem nur adaptiert. Also es gibt trotzdem keine eigene Geschichte, die Sondheim sich jetzt ausgedacht hätte. Aber ich glaube, dass eben beim Musical eigentlich fast wie bei keinem anderen Genre die Frage, wie man es macht, so wichtig ist. Weil es gibt ja Musicals wie Rocky Horror, die man sich anschaut und denkt, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut werden. Das ist ein totaler Schmarrn in jeder Hinsicht. Aber es wird dann so ein Hit und auch wirklich irgendwo wertvoll. Also es ist ja wirklich irgendwo cool. Und ich glaube, dass eben in Deutschland sehr, sehr zahrhaft adaptiert wird. Zahrhaft, ist das ein Wort? Sehr, sehr schüchtern adaptiert wird. Also halt sehr so, dass man das ja recht nah am Film hält, dass da ja nichts passiert. Und zum Beispiel König der Löwen war ja sehr kreativ adaptiert wieder.
Ja,
das ist eine krasse Inszenierung, das muss man mal sagen. Also die Kostüme sind ja wirklich sehr spannend. Und deswegen glaube ich, ist das auch nur mehr einen Schritt höher als jedes andere deutsche Musical. Aber deswegen, man geht halt da immer mit so einer Sache ran, so, ja, dass das ja nicht jemanden abschreckt. Oder im Film ist es aber so, dann können wir das ja nicht so machen, weil sonst... Ne, so Sachen. Oder bei Kudam, man lässt alles gleich, aber nimmt einfach ganz große Elemente raus, natürlich, weil es eine Serie von 7 Stunden ist oder so und die passt dann auf 3 Stunden Bühne.
Ja, ich kann jetzt schlecht La La Land sagen, weil dann wäre es ein Film, der umgesetzt wird.
Das kann man ja gut machen.
Also jetzt kann es sein, dass mir La La Land natürlich irgendwie auch am Herzen liegt, weil dann natürlich auch so ein Thema mitspielt, was man als Schauspieler kennt. Ne? Die Hauptfigur möchte auch in Filmen mitspielen, möchte eine Schauspielerin werden, die bekannt ist und dümpelt da an ihrem Off-Theater rum und schafft am Anfang halt nicht so richtig den Sprung. Das sind natürlich vielleicht Sachen, die auch bei mir resonieren, aber ich glaube, dass er insgesamt war das ja ein Film, der also ja auch Oscar gewonnen hat und sehr, sehr weit oben mitgespielt hat, einen Oscar nicht gewonnen, aber auf jeden Fall lange Geschichte. Aber der, also ich glaube, der insgesamt ja sehr gut angekommen ist und für mich schon, wie gesagt, halt so eine Entdeckung war, in dieses Genre zu gehen und zu sehen, da steckt so unheimlich viel mehr. Gerade bei La La Land fand ich ja auch Emma Stone, die da einen Song singt in einer Casting-Situation, die sich so absolut ineinander blendet,
ja,
was für mich ein absolutes Highlight war.
Perfekter Übergang in den Song.
Genau,
ein Beispiel für, wie man es
genau,
machen kann.
Genau, ja. Absolut gutes Beispiel für einen perfekten Übergang in einen Song, der sich nicht aufdrängt, der nicht irgendwie mit so einem Stolperstein verbunden ist. Und dann hat sie auch den Oscar dafür gekriegt als beste Darstellerin. Und das, also ich würde das absolut unterschreiben, weil das, also das muss man erstmal so nuanciert spielen. Das ist im Film natürlich auch was anderes. Da ist die Kamera näher dran. Auf der großen Bühne muss man auch gute Übergänge schaffen, ohne zweifelsohne. Aber das geht natürlich, im Film sehe ich das natürlich anders und näher. So, da waren das für mich Momente, die ich absolut grandios fand.
Bist du dann überhaupt eher bei den Hollywood-Musicals daheim so? Weil La La Land zitiert ja am laufenden Band diese ganzen Singing in the Rain und was nicht alles gab aus der Zeit.
Genau, oder diese Nummer ganz am Anfang, die ja auch so ein bisschen Überwältigungstheater hat, wenn alle auf einmal aus ihren parkenden oder im Stau auf stehenden Autos aussteigen, genau, und das auch so einen kurzen Stomp-Moment kriegt und so. Würde ich schon, also was sind denn deutsche Musicals? Das Wunder von Bern oder? ich habe Hinterm Horizont gesehen, sogar 2-mal, aber ja, ich weiß auch nicht. Nicht, weil ich so gut fand, sondern weil Freunde mitgespielt haben. Ich würde aber immerhin, also Hinterm Horizont, wer das nicht kennt, ein Udo Lindenberg-Musical, was halt in Berlin eine Zeit lang lief, lief sicher auch unter den Erwartungen, würde ich jetzt mal tippen, weil es eben auch nicht 10 Jahre lief, sondern vielleicht nur 5. War auf jeden Fall eine Produktion, wo ich sagen würde, da hat sich wenigstens Deutschland bemüht, was Originäres zu erzählen. Klar nimmt man da keine Geschichte, die niemand kennt, sondern nimmt halt die große Wendegeschichte und erzählt dann die Geschichte von Udo Lindenberg, der die Mauer wegsingt oder ich weiß es nicht.
War das Hasselhoff?
Ja, eben eigentlich war es Hasselhoff. Also, oder der nimmt natürlich so Elemente, die vielleicht, also ja, wo ich jetzt, also ich habe ja Verwandtschaft und Familie, ich bin ja gebürtiger Karl-Marx-Städter, also da gibt es natürlich Momente in so einem Musical, die einem auch sauer aufstoßen, so ein bisschen Ostnostalgie, Ostalgie wurde es eine Zeit lang genannt, die sicher auch nicht ohne ist und auch so sehr verharmlosend. Auf der anderen Seite war es wenigstens der Versuch, ein Musical zu machen, was irgendwie unsere Geschichte beinhaltet und dann, denke ich, eigentlich in der Hauptstadt sicher verortet war. Also von der Idee, vom Herangang, eigentlich ja mal was Originäres zu erzählen, muss man da ja erstmal sagen, das ist erstmal per se gut, so dass da Deutschland was Eigenes probiert hat. Ob man das insgesamt sehr gut fand, ich fand es eher so mittelprächtig, aber das ist halt dann meine Meinung, wie ich dazu stehe.
Das ist aber tatsächlich auch, wohin der Trend jetzt langsam geht. Also der Trend ist ja eigentlich weder Stadttheater noch Stage, wo das so richtig hinzielt, zumindest was meine Erfahrung ist, sondern es geht ja eher dahin, dass quasi kleine Gruppen, ganz kleine Institutionen irgendwie sowas aus dem Boden stampfen. Und das ist bei uns meistens wirklich dann irgendwo basierend auf dem Ort oder auf irgendeinem Kontext oder zu irgendeinem Anlass. So, das ist dieses Anlasstheater, was jetzt so entsteht. Es gibt zum Beispiel, was gerade total erfolgreich ist, seit Boyage, seit 2015, glaube ich, ist dieses Lotte in Wetzlar. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was sagt. Ja, dann ist es richtig nerdy. ich hoffe, dass wir jetzt nicht... Bitte? In Weimar? Ja, richtig, aber ich glaube, dass es spielt nicht der junge Werther in Wetzlar? Nein. Nicht? Spielt der in Weimar? Ich weiß es nicht, wurscht. Auf jeden Fall spielt es da, wo die Leiden des jungen Werthers spielt und es geht eben um diese Frauenfigur. Bitte?
Der Werther spielt in der Nähe von Wetzlar, das ist schon richtig.
Genau, und dahin geht der Trend jetzt so ein bisschen, dass man so diesen Anlass nimmt. Da sagt man, macht an diesem Ort jetzt ein Musical, was so auf diesen Ort abspielt. Ich glaube, da war Hinterm Horizont eins der ersten. So, da hätten wir das Wunder von Bären an den Bären spielen müssen. Das war ja. Und Hinterm Horizont war dann irgendwie aus, wie man es dann nach Hamburg verfrachten wollte. Ja. Weil da wohnt er doch. Das ist doch super. Ja, weil Wände und Mauer, also nein. Aber tatsächlich, der Trend geht tatsächlich dahin, dass man sagt, man macht so... aus dem Anlass quasi dann dieses Stück und lässt es auch neu schreiben, also immer mehr neue Stücke, das ist ja wirklich, wirklich cool. Die Frage ist, ob das ist ja irgendwie auch was aus so einer ganz idealistischen Künstlersicht ein bisschen widerstrebt, oder? Dass man quasi so ein Stück macht, weil das wird gut ankommen, weil das hat ja da ein Grund zu sein, oder? Also die Entwicklung finde ich jetzt auch nicht so, die, also bestimmt relativ gut, weil wir neue Stücke kriegen und die sind dann meistens ziemlich gut, aber...
Oder die Umsetzung ist irgendwie die noch nicht ganz überzeugt, die noch nicht ganz da ist. Also genau, weil man es nicht darauf reduzieren kann, auf den Ort. Es muss halt auch alles andere dabei dann stimmen. Klar kriegt man erstmal lokal viele Menschen dann da reingezogen, weil man natürlich einen Anknüpfungspunkt hat. Also genau, wenn man Wetzlar kennt, das ist jetzt ja vielleicht auch nicht die schönste Stadt der Welt. Ich habe mal nebenan gewohnt, aber da gibt's viel schöne Natur drumherum und darüber, also eben, da versteht man den Wert dann natürlich nochmal anders, wenn es da direkt Anspielungen gibt. Ob das dann in einem größeren Kontext funktioniert, ist dann natürlich fraglich so. Und war das auch so eine Initialzündung? Also war das was hängen geblieben ist oder wie war das in dem Moment?
Das ist in der Form hängen geblieben. Meine Tochter lebt ein paar Jahre in den Staaten und wir haben uns in New York getroffen. Und wie das so ist, Mutter und Tochter, dann kommt man heute Abend. Also auf Broadway, Musical. Und das war das Einzige, was mich angesprochen hat vom Thema auch. Ich kenne auch König der Löwen. Aber alles, was ich danach gesehen habe an Musicals, haben mich nicht angesprochen. Mhm. Und ich habe das gesehen in New York, das war übrigens 15, 18 Jahre her. Und ich finde das so aktuell.
Ja.
Es ist zu allen Zeiten und immer wieder aktuell. Und als dieses Thema so ankam, hatte ich mal so das Gefühl, ich sage halt nach. Und dann fangen sie damit an.
Ich glaube, der Wolzig ist nicht so weit weg davon, oder?
Ja, es hat auch schon. Ja, die Dame hier vorne wollte, hat sich auch noch gemeldet.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich meine Meldung wieder zurück. Oh. Leute, ich muss tief in die Mottenkiste greifen. Mein erstes Musical, das ich gesehen habe, war Kiss Me, Kate. Mhm. Und ganz im Gegensatz zu Kiss Me Kate, das war ja nur ein bisschen altertümlich verstaubt, habe ich dann in den 70er Jahren am Broadway ein Musical gesehen, das hieß Okalkutta. Und das hat mich also wirklich mein Leben lang verfolgt, weil das war so toll. Ich habe sowas Durchdringendes überhaupt noch nie oder nie wieder gesehen, wie das, was da aufgeführt wurde. Aber davon hat man später gar nichts mehr, gehört.
Ja, das stimmt. Das ist ziemlich untergegangen.
Ja.
Sollen wir das aufgreifen? Oder wollen wir mehr durchhauen?
Nee, weil du was dazu
sagst. Also, ich sehe vollkommen auch so. Also auch dieses Fremdschämen-Gefühl, das hat man ja leider oft in Situationen. Was ich jetzt so ausschlaggebend finde, ist, dass einfach so Personen wie Julie Andrews suchst du halt. Also das ist natürlich klar, wie jetzt wegen dem Vergleich zu Sound of Music, die tauchen natürlich nicht oft auf. Zur Situation Afrika-Darstellung, ich glaube, man muss sagen, für Disney war das schon ziemlich gewagt. Also Disney, dass sie sich so weit trauen, dass sie überhaupt das Thema Authentizität aufmachen, das war, glaube ich, damals schon ein guter Punkt. Ja, also offen dafür.
Also ich habe es ja auch vor langer Zeit gesehen, aber ich kann es sicher verstehen, weil ich glaube, für die damalige Zeit, als es rauskam, haben die sich sozusagen viel getraut in Richtung, dass sie versucht haben, einen Kontinent abzubilden, ohne das amerikanische Bild des Kontinents zu zeigen. Genau. Jetzt würde man in die Folklore-Richtung gehen. Ich würde es heute auch auf jeden Fall anders sehen. Heute würde es mir wahrscheinlich ähnlich gehen. Und das ist aber auch, würde ich sagen, auch ein Zeitenwandel, wie man sowas sieht. Jetzt würde ich sagen, es ist eine Darstellung aus einer Zeit, wie sich der Westen vielleicht wünscht. So, ach, lass dir mal irgendwie schöne Masken tragen und so weiter. Also super gefährliches Bild. Also das kann ich gut verstehen. Damals war es aber tatsächlich für Disney eher ein mutiger Schritt oder auf jeden Fall ein Schritt, wo sie aufgepasst haben, dass sie das anders begehen wollten, dieses Musical.
Ich meine, die naheliegende Option damals in den 90ern, wie sie aber Schön und das Biest gemacht haben, wäre ja gewesen, einfach in Tierkostümen die Leute auflaufen zu lassen. Und das war mir, glaube ich, sauerer aufgestoßen. Dann sagt man, geht auf das Thema gar nicht ein, so schön, Zirkustiere, toll. Also irgendwie, dass man diesen Schritt zu wagen, es war ja auch eine sehr revolutionäre Regisseurin, ich weiß leider ihren Namen nicht, aber sie hat Shakespeare gemacht und alles gemacht. Und diesen Schritt, dass man überhaupt sagt, wir nehmen da jetzt die afrikanische Kultur als Leitmotiv rein. Das ist bitte, wenn...
Das ist ein kolonialistischer Blick. Das ganze Musical, König der Löwen, ist kolonialistisch bis zum Endpunkt. Das ist ein ganz schöner Blick auf Afrika, wenn man mal selber Afrika...
Ist es eine Lösung, nicht hinzublicken?
Also sagen wir mal so, ja. Ich finde, dass sich was verändert. Wir haben ja heute eine völlig andere Sichtweise als zu Beginn, als dieses Musical entstand. Keine Ahnung, was entstand.
Ich glaube, 98, 89 gegen so eine Zahl, Andrea, was?
Aber ich finde, man kann diese Produktion heute nicht mehr so zeigen. Nee. Mein Wunsch wäre, dass sich sowas anpasst, dass es mitentwickelt. Also wir haben früher im Ruhrgebiet, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, und da gab es Zahlen natürlich. Die haben sich angepasst, die haben sich verändert. Und ich weiß nicht, bei diesem Afrika-Thema, was wirklich ein diffiziles Thema ist.
Zweitbesetzung ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.